Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Angelina
und Lea und das ist Bibliomanie.
Hallo
und herzlich willkommen.
Jeden Tag
wir sind Bibliomanie
und
Lieblingsliteratur-Podcast.
Ne?
Und ne, ich bin Lea, wie heißt du?
Angelina.
Okay.
Mal so nochmal, ne? Muss man mal immer wieder wiederholen hier, ne? Immer wieder wiederholen.
Für die, die es nicht wissen.
Für die, die uns, ne?
Ja, die uns, ne?
Zum
ja,
ersten Mal hören, ne?
Hallo.
Hallo. Quiz. Boah, ich will jedes Mal scheiß Quiz-Buzzer. Oh.
Wir brauchen auch so einen Zensur-Buzzer.
Ja, einen Zensur- und einen Quiz-Buzzer. Ja. Besorgen, aber ich vergesse es.
Globe
Theater.
Okay.
Ein bisschen Spoiler auf diese Folge. Aber ich meine, der Titel ist Spoiler genug, ne?
Stimmt eigentlich.
Naja. Wir sind in London in den ersten Jahren des angehenden. Okay, nochmal. Wir sind in London in den ersten Jahren des angehenden 17. Jahrhunderts. Die Schauspieltruppe Shakespeares, genannt The Chamberlain's Men, später The King's Men, haben ihr 1599 fertiggestelltes Globe Theater bezogen und proben. Wir hören mal rein. Weil.
Jetzt müsste eigentlich wie in so einer, also wie in so einer Kinderserie, müssten jetzt so langsam so Geräusche lauter
ja,
werden
ja.
Vom Globe Theater.
So brabbelnde Menschen und.
Hm.
Weißt du, welche Stücke geprobt werden? Ah, Proben. Es finden Proben statt. Ach du. Hier sind einfach nur Zitate. Zitate.
Oh.
Ja, das wird, ich weiß nicht.
Heilige.
Vielleicht. Ich fange einfach an und du
okay.
Versuchst und ich gebe dir notfalls
unter Druck. Okay.
Erstens. Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Hallo, ich finde, ich habe es echt gut gemacht.
Ja, ja, das ist... Okay, meine. Ich war kurz verunsichert. Ich würde sagen, Romy und Julia.
Korrekt. Zweitens. Der Wald. Die Elfenkönigin Titania liegt noch schlafend.
Das weiß ich.
Zettel. Sind wir alle beisammen? Squints? Aufs.
Squints? 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 Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht.
Aufs Haar. Und hier ist ein prächtig bequemer Platz zu unserer Probe. Zettel. Es kommen Dinge vor in dieser Komödie von Pyramus und Thisbe, die nimmermehr gefallen werden.
Das weiß ich. Das ist ein Sommernachtstraum.
Korrekt. Drei. Drittens. Desdemona. Ich hasse Namen, ne?
Desdemonia?
Nee,
vielleicht?
Desdemona, da ist kein I. Schlafend im Bett. Er tritt herein mit einem Leuchter. Er... Die Sache will's, mein Herz, die Sache will's. Doch sterben muss sie, sonst betrügt sie andere. Ah, ich hätte es auch nicht gewusst. Soll ich sagen? Oder
ich kann ja einfach, ich rate einfach.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, Hamlet.
Nee, Othello.
Ah, schade.
Ich hätte auch Hamlet getippt, aber es war Othello.
Schade.
Letzter. Ich muss vielleicht kurz mal, könntest du wissen. Donner und Blitz, drei Hexen treten auf. Erste Hexe, ach nee, jetzt ist es aufs Englisch.
Ich dachte gerade so, die Hexe redet aber lässig.
Ich bin nicht vorbereitet darauf, jetzt Englisch zu reden. When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? Zweite Hexe, das kann ich nicht aussprechen. When the hurly-burly's done, when the battle's lost and won. Ja, dritte Hexe. That will be... Era, the set of sun. Hätten die das nicht auch auf Deutsch dahin machen können?
Ja, die anderen Zitate waren ja auch auf Deutsch.
Ne? Ja, eben. Soll ich sagen? Hexen? In welchem Shakespeare-Stück kommen Hexen vor?
Macbeth?
Ja, korrekt. Ja.
Ach, krass. Ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, also
wo
ich bin nicht so der, ich bin ja nicht so der Shakespeare-Kenner, ne? Ich kenne ja nicht alles richtig
nee, also man kennt nicht alles auswendig.
Ja.
Also dass ich jetzt hier, ja, okay. Apropos Shakespeare.
Oh, was eine Überraschung.
Was
wir reden
eine
heute ein bisschen über Willy. Oh, William Shakespeare.
Ich möchte erstmal hier den Rahmen spannen, ne? Mhm. Wir befinden uns im elisabethanischen Zeitalter. Ich möchte noch kurz sagen, da wir das Viktorianische auch kurz angerissen haben, wenn wir ganz, ganz kurz zwei Sätze nur zum Elisabethanischen, mein Gott.
Das ist schwierig, ne?
Das heißt so, weil es die Regierungszeit von Königin Elisabeth I. war. Von 1558 bis 1603. Es gilt als goldene Zeitalter der englischen Geschichte. Und es war der Höhepunkt der englischen Renaissance und die Blütezeit der englischen Literatur. Und das elisabethanische Theater blühte auf. Haben wir jetzt gerade hier mit dem Globe Theater einen kleinen Rahmen.
Ich finde es gut, wie du heute dann so extra Dingen sich redest. Ja. Ah, na, 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 na. Ah, na, 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 na.
Ja, wir sind Theaterfolge hier, so Drama, Komödie.
Wir machen Vorhang.
Haben wir?
Mhm.
Ja,
haben wir. Der ist eben so aufgegangen.
Der ist aufgegangen, als wir die Folge angefangen haben.
Wow. Okay.
Das wäre toll, wenn wir so ein, naja.
Vorhanggeräusch.
Ja, Vorhanggeräusch. Deswegen habe ich nicht weiter meinen Satz aufgeführt, weil ich gedacht habe, das ist schwachsinnig. William Shakespeare.
Ja.
Geboren 1504, übrigens, wir haben.
Ja.
Hast du auch, ne?
Ja,
geboren
weiß.
1564, gestorben 1616, englischer Dramatiker und Dichter, wie wir hoffentlich alle wissen. Geboren wurde er in Stratford-upon-Avon. Oder Avon, Avon. Und nicht sein Geburtstag, sondern sein Tauftag war der 26.
Genau.
April 1564.
Ja. Ist mir dann nämlich auch aufgefallen.
Und ich habe immer gelernt, es wäre sein Geburtstag gewesen. Aber
ja, warte, ich habe auch.
Es war sein Tauftag. Es tut uns leid, wir haben bei Instagram eine Lüge verbreitet. Ich fühle mich richtig schlecht.
Der 23. April, genau, nur der Tauftag ist nämlich bekannt. Und das ist der 26. April.
Ah.
Und der 23. April wurde irgendwann einfach zu seinem Geburtstag auch ernannt.
Dann
weil,
haben wir keine
wegen seinem, weil er auch sein Tod, weil das auch sein Todestag ist. Und ich war nämlich auch so, hä? Haben wir da irgendwas durcheinander gebracht? Aber.
Ach so, es war ja auch der 3. Ach ja.
Ne? Also theoretisch ist es, je nach Fakt, richtig. Mhm. Es ist nur nicht bewiesen, dass er am wann er geboren ist. Also,
man hat halt keine Geburtsurkunde gefunden. Ne?
Genau, und dann hat man einfach gesagt, er ist dann am gleichen Tag geboren wie gestorben. Aber macht ja vielleicht auch Sinn, weil die Taufe dann 3 Tage danach war.
Ich weiß
keine
nicht,
Ahnung. Ne?
Wie wann man Menschen
eigentlich
getauft hat.
Ich glaub, man tauft auch später, aber wer weiß, wie das zu der Zeit war. Keine Ahnung.
Ich meine, er wurde ja im gleichen Jahr getauft, deswegen kann ja auch sein.
Ja.
Ja, dann haben wir doch keine Lüge verbreitet. Wir haben
ja,
nur
ich war nämlich auch, ich habe es mir jetzt auch aufgefallen
schon
im Quiz.
Ja, er hat insgesamt 37 oder 38 Dramen, je nachdem, wie man zählt. Es gibt zwei verschiedene Zählarten und 154 Sonette geschrieben und hat mit 18 geheiratet die 8 Jahre ältere Anne Hathaway.
Ich dachte gerade kurz die 8 Jahre alte Anne Hathaway und dann so.
Nein, die 8 Jahre ältere, die war 8 Jahre älter als er. Mit ihr hat er 3 gemeinsame Kinder und lebte ab 1590 in London und hat dann 1599 dabei geholfen, das Globe Theater mit zu erbauen. Warum hast du jetzt schon wieder gelacht?
Ja, weil ich einen richtig dummen Witz machen wollte.
Was denn?
Ich wollte sagen, ist das die Schauspielerin?
Ja. Ja. It's it. Anne Hathaway, plötzlich Prinzessin. Nee, das war nicht plötzlich.
Doch. Das ist auch
heißt
Anne Hathaway.
So?
Ja. Ja. Ah, ich konnte es mir wieder nicht verkneifen.
Natürlich nicht, natürlich nicht.
So, sollen wir mal in die Stücke rein?
Wir gehen in die Stücke rein wie ich weiß nicht.
Wir sliden in die Stücke wie Shakespeare ins Globe Theater.
Ja, genau. Das ist ein guter Vergleich. Du darfst
ja anfangen. Wir stellen euch 3 Stücke heute vor. Und dann gibt es noch eine kleine Überraschung von mir.
Eine kleine
Sondervorstellung.
Sondervorstellung. Ich versuche hier gerade meine Notizen zu sortieren.
Ja, du kannst die ja sortieren. Ich fange einfach schon mal an mit. Ich stelle euch den Inhalt, oder ich erzähle euch heute, worum es in der Sommernachtstraum, nein, ein Sommernachtstraum, Entschuldigung, es das heißt nicht der Sommernachtstraum, ein Sommernachtstraum, von William Shakespeare geht. Ich hoffe, ich hatte wirklich Probleme, oder ich habe bei dem Stück echt Probleme, weil die eine heißt Hermia und die andere Helena. Und das ist ja immer so hin und her. Deswegen
also wir gehen übrigens nicht chronologisch. sondern nee, einfach nur noch.
Genau. Generell ist halt auch zu sagen, bei den Stücken, es gab halt mehrere Versionen immer, die rausgebracht wurden. Boah, die Angelina hat hier sogar eine Auflistung.
Ja, natürlich. Gerade. Also Midsommernachtstraum soll 16.5.
Ja. Ja, ich hatte auch tatsächlich gelesen, dass, obwohl, nee, 16.5, weil hier in meiner Ausgabe steht drin, Midsummer Night's Dream wurde wahrscheinlich in den Jahren 1554 bis 55 geschrieben, kurz geschrieben. Vor oder nach Romeo und Juliet.
Geschrieben, aber ach so, veröffentlicht, glaube ich. Also ich ja, weiß okay. nicht mehr, wo ich, also weiß nicht mehr, nein. Ich möchte meine Hand nicht für diese Liste ins Feuer legen.
Genau, also wie gesagt, man hat halt bei Shakespeare das Problem, dass man nicht die genauen.
Ja, ich meine, also sorry, das war 1500.
Ja.
Also 1600.
Ja. Die Quellen sind da noch
das
sehr.
Das ist ein bisschen, ne? Das ist ja. ein bisschen lang her, würde ich sagen.
Naja, auf jeden Fall, ich erzähle euch einfach, worum es geht. Also, ich versuche es sehr vereinfacht zu erzählen, damit das mit diesen Leuten. Also, es gibt einmal Demetrius und Lysander. Und Demetrius und Lysander sind beide in Hermia verliebt.
Demetrius oder Demetrius?
Demetrius.
Achso, du hast einmal Demetrius und einmal Demetrius gesagt.
Demetrius, Entschuldigung. Demetrius und Lysander, beide in Hermia verschossen. Mhm. Hermia ist aber nur in Lysander verschossen.
Mhm.
Und Helena ist in Demetrius verschossen.
Mhm.
Dann gibt es noch Theseus, das ist der, einen Moment, der Herzog von Athen. Der ist verlobt mit Hippolyta. Genau. Entschuldigung, wenn ich das nicht, das ist manchmal schwierig hier. So, und der Vater von Hermia, sag ich schon. Hermia. Der Vater von Hermia, ich sag jetzt einfach den Namen nicht, dann kommen wir nicht durcheinander, sagt, sie soll Demetrius heiraten, aber sie will ja nicht, weil sie ist in Lysander verliebt.
Oh Mann, ich glaube, wir müssen für diese Folge wieder kleine
Dinge ins
kleine.
Auf jeden Fall, also so geht es auch ein bisschen los. Also generell gibt es verschiedene Handlungsstränge bei einem Sommernachtstraum oder mit Sommernachtstraum.
Mhm.
Aber das ist sozusagen die eine Handlung. Und die wollen dann halt in den Wald fliehen sozusagen, also Lysander und Hermia, weil die Hochzeit sozusagen nicht möchten. Also die möchten nicht, dass Hermia Demetrius heiratet. Mhm. Die weihen dann Helena ein. Die sieht darin aber die Chance, dass Demetrius vielleicht von ihr dann angetan ist, wenn sie ihm das erzählt. Wo ich mir dachte, Girl, nur weil du ihm das erzählst, heißt das nicht, dass er dann weniger auf Hermia steht. Aber gut. Genau.
Hermia steht nicht auf dich, aber weißt du, ich tue es.
Genau, da gibt es noch eine andere. Und er ist direkt hin und weg. Genau, dann gibt es noch eine andere Handlung. Das ist die Handwerker. Also es gibt eine Gruppe von Handwerkern, die proben währenddessen ein Stück für die Hochzeit von Theseus.
Natürlich.
Genau.
Was Handwerker so tun.
So, und dann gibt es noch im Wald die ganzen Elfen. Und ich glaube, in der Ausgabe hier heißen sie auch Drolle. Ja, nee, Droll ist ein Elfe, aber Droll ist für mich auch irgendwie. Naja.
Verwirrung pur.
Genau. Auf jeden Fall gibt es dann im Wald noch diese Elfen und die Könige. Irgendwie ist das angenehm, wenn ich das so halte.
Habe ich auch so gedacht.
Genau. Im Wald gibt es Oberon, das ist der König der Elfen. Und die Frau von ihm, die heißt Titania. Und die haben gerade Streit.
Mhm.
Und Oberon schickt Puck, das ist ein kleiner Elfe, das ist sozusagen sein
Puck
kleiner
Elfe. Puck die Stubenfliege.
Nein, nicht Puck die Stubenfliege, sondern Puck der Elfe.
Mhm.
Der schickt den, um so eine Liebesblume zu suchen.
Aha.
Und dann sehen die halt, beobachten die gerade, wie halt Helena und Demetrius, das sind die.
Die aufeinander stehen?
Die nicht aufeinander die stehen. Nicht,
also sie steht nicht auf ihn.
Doch, sie steht auf
sie
ihn.
Sie steht auf ihn, aber er steht, also.
Er steht auf Hermia.
Ja, okay.
Genau, die kommen ja auch in den Wald, weil Helena ihm ja erzählt hat, dass Lysander und Hermia im Wald sind.
Mhm.
Und die Elfen, die sehen die, aber sie sehen die Elfen nicht.
Mhm.
Genau. Und dann kriegen die das halt so mit, also Oberon kriegt das so mit und sagt, ja komm, hol die Liebesblume auch für die, weil dann, ne, du weißt. Ja, auf jeden Fall legt sich Titania, seine Frau, dann irgendwann schlafen.
Mhm.
Oberon träufelt dann diese Blume auf sie drauf.
Mhm.
Und sagt, also diese Blume bewirkt halt den ersten, den du siehst, wenn du aufwachst, in den verliebst du dich. So. Hermia und Lysander sind währenddessen auch im Wald, ne? Die legen sich auch schlafen und Puck verwechselt die beiden mit Helena und Demetrius.
Ich habe auch schon verwechselt in meinem Kopf.
Ne? Ja. Weil macht ja Sinn, habe ich auch. Und Das führt dazu, dass Lysander, als er aufwacht, also Lysander kriegt den Saft geträufelt, als er aufwacht, sieht er als erstes Helena, weil die kommt da gerade vorbei.
Aber er steht eigentlich?
Eigentlich auf Hermia.
Okay.
Und Helena steht eigentlich auf Demetrius.
Mhm.
So. Genau. Dann läuft Lysander halt Helena hinterher und Hermia wacht auf und Lysander ist einfach weg. Genau. Währenddessen passiert dann noch was mit den Handwerkern, weil die haben irgendwann ausgemacht, wir proben im Wald. Und dann wird auch Zettel von Puck verzaubert und bekommt einen Pferdekopf und singt dann da so rum. Und davon wacht Titania auf, also die Königin der Elfen, mhm, und verliebt sich dann natürlich in Zettel, weil sie ja auch diesen Liebestrank bekommen hat.
Ist Zettel jetzt der mit dem Pferdekopf?
Ja.
Okay.
Genau. Puck berichtet das dann Oberon. Und währenddessen treffen sich Demetrius und Hermia, weil sie halt Lysander sucht.
Mhm.
Dann schläft Demetrius auch.
Okay.
Weil er sich ausruhen muss. Und Puck soll das halt alles wieder, also Oberon hat ihm gesagt, biegt das alles wieder gerade. Mhm. Und er gibt das dann Demetrius und dann sieht Demetrius als erstes Helena. Und dann sind ja Lysander und Demetrius dann wieder in Helena verliebt, nicht mehr in Hermia. Ja, und das ist ja dann das vollkommene Chaos und dann soll Puck das halt, ne, richtig stellen und dann macht er einen Schlafzauber und dann richtet er das wieder richtig, dass sozusagen dann Lysander und Hermia wieder ein Pärchen sind und Demetrius und Helena ein Pärchen sind.
Mhm.
Und Puck macht dann auch den Zauber von Titania und Zettel rückgängig.
Mhm.
Ja, genau. Und dann liegen die da halt so und dann kommt der Vater halt morgens in den Wald von Hermia,
mhm,
und dann sieht er die da, also sieht er da liegen und dann ist ja alles Gucci zwischen denen. Und dann soll es eine Dreierhochzeit geben. Also dann soll Demetrius und Helena heiraten, Lysander und Hermia heiraten und Theseus und Hippolyta heiraten.
Mhm.
Und während dieser Hochzeit wird dann halt dieses Stück aufgeführt. Also es ist jetzt halt wirklich nur das Grundgerüst. Da sind ja jetzt natürlich, das ist ja, ne, viel ausführlicher. Aber ich habe das damals irgendwann gelesen. Ich weiß nicht, ich fand es damals schon irgendwie sehr verwirrend. Und als ich das dann nochmal vorbereitet habe, dachte ich mir so, uiuiuiui.
Mhm.
Deswegen dachte ich, ich mache nur so die grobe Dingens. Und was halt auch bei Sommernachtstraum echt interessant ist, es spielt ja so ein bisschen mit dieser Traum-Dingens, ob das alles wirklich passiert oder ob die das nur träumen, weil die im Wald einschlafen und sowas.
Mhm.
Also, ne, ja. Was ich auch noch aufgeschrieben habe, dass die Quellen dafür, das Rüpelspiel von Tyramis und Zispe, das ist das, was die Handwerker aufführen. Das geht auf Ovids Metamorphosen zurück.
Mm.
Und generell bezeichnet man das, was Shakespeare da gemacht hat, also sowieso als ovidisches Stück,
mm-hmm,
weil er viele direkte Zitate verwendet und das Motiv der Metamorphose allgegenwärtig ist.
Mm-hmm.
Genau, und dann verbindet er oder hat er halt auch noch diesen zeitgenössischen Volksglauben, also dass dieser Maifeier, also der zeitgenössische Volksglaube vom Maifeiertag,
mhm,
das spielt nämlich der Sommernachtstraum und mit fantastischen Vorstellungen der Mitsommernacht hat er es verbunden.
Mhm.
Ja, genau, und das wurde halt von Shakespeare zu so einem
Brei an
Dingens zusammengeführt, ja.
Ja.
Und was ich auch ganz cool fand, das ist so ein kleiner Fun-Fact jetzt dazu, das habe ich der Angelina eben schon erzählt, dass bei dem Film Club der Toten Dichter spielt der, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, die sozusagen die Hauptrolle eigentlich, spielt im Theater ja den Puck. Und das ist für ihn ja so voll eine entscheidende, das gibt dem ganzen Film ja so eine entscheidende Wendung eigentlich. Das fand ich nämlich sehr, sehr wichtig. Und ich würde jetzt kurz noch den letzten Absatz daraus vorlesen und dann stellt euch die Angelina das nächste Stück vor.
Korrekt.
Droll. Also der Droll spricht. Wenn wir Schatten euch beleidigt, o so glaubt und wohl verteidigt, sind wir dann, ihr alle schier, habet nur geschlummert hier und geschaut in Nachtgesichten eures eigenes Hirnes dichten. Wollt ihr diesen Kindertand, der wie leere Träume schwand, liebe Herren, nicht gar verschmähen, sollt ihr bald was Besseres sehen. Wenn wir bösem Schlangenzischen unverdienter Weiß entwischen, so verheißt auf Ehre Droll bald euch unseres Dankes Zoll. Ist ein Schelm zu heißen willig, wenn dies nicht geschieht, wie billig. Nun gute Nacht, das Spiel zu enden, begrüßt uns mit gewogenen Händen. Auch sehr interessant, weil da ja theoretisch die vierte Wand durchgebrochen wurde. Shakespeare war voll der Vorreiter.
Okay. Okay, jetzt kommt Wirrwarr Nummer 2.
Ich bin voll gespannt.
Ich spreche über der widerspenstigen Zähmung.
Muss ich gestehen, weiß ich gar nichts von. Kenne ich, glaube ich, habe ich, mich noch nie so richtig mit beschäftigt.
Kennst du, wie heißt der Film auf Deutsch? 10 Dinge, die ich an dir hasse?
Ach ja, stimmt, das meintest du,
das,
ne?
Das basiert auf.
Ich habe da letztens noch drüber nachgedacht, weil ich den noch geguckt habe.
Ja, also basiert auf der widerspenstigen Zähmung ein bisschen anders, weil das hier, weil der Film ist dann natürlich moderner und.
Ja, ich fand das nämlich so Ende witzig, und so. Weil ich, letztens habe ich dir noch geguckt, das ist jetzt echt noch nicht lange her, eine Woche oder so, und wie viele Anspielungen auf so Shakespeare-Sachen gemacht werden. Mega, das ist so krass. Also klar, mir war das früher auch schon bewusst, weil die eine ist ja auch so Shakespeare-Fan und er ist ja dann ihr Shakespeare auf dem Ball und so, aber die heißen ja auch alle, also der eine heißt ja Patrick Verona und so.
Ja, genau.
Und die Schule heißt, wie heißt die Schule denn nochmal?
Weiß ich jetzt auch gar nicht. Irgendwas mit Padua muss es sein.
Ja, genau, die Schule heißt, glaube ich, Padua. Ja.
Ja, genau. Filmempfehlung?
Auf jeden Fall.
Der widerspenstigen Zähmung von 1623 habe ich aufgeschrieben. Veröffentlicht 1623, ergibt keinen Sinn, weil da war Shakespeare schon tot. Und das war eins seiner ersten.
Dann wahrscheinlich einfach eine Fassung.
Die Fassung, ja. Diese Fassung, die ich gelesen habe, es ist, glaube ich, eins der ersten, also 15 noch was, hat er das geschrieben. Kurz kann man das nicht zusammenfassen. Deswegen fange ich am Anfang an und gehe Szene für Szene durch.
Ja, chronologisch ist vielleicht
chronologisch
dann am besten.
Und wir fangen an. Erste Szene. Wir sind in einem Wirtshaus. Ich weiß nicht, warum ich das Buch umgeblättert habe. Jetzt soll ich das mal Buch durchlesen. Also, der Kesselflicker Christopher Schlau. Wir nennen ihn ab jetzt Schlau. Christoph. Warum Christopher? Christoph, wahrscheinlich ein Gamer als gedacht, ist betrunken und weigert sich, seine Zeche zu bezahlen und pöbelt da so ein bisschen rum. Dann will die Wirtin den Wachtmeister holen, verlässt so das Wirtshaus und dann betritt ein Lord das Wirtshaus und entdeckt Christoph, ich habe schon wieder Christoph angeschrieben, Christoph schlafend und will ihm quasi einen Streich spielen. Und dieser Streich beinhaltet, dass er ihn in ein Bett legt und ihm dann vorlügen will, wenn er aufwacht, dass er ein Adliger sei und kein Bettler mehr, also nie ein Bettler war. Und die Diener sollen ihm auch alle Wünsche erfüllen und er hat auch eine Frau, also die wird von einem Pagen gespielt. Also, ne, und dann möchte Christopher, weil er jetzt, ne, Christoph ist jetzt aufgewacht und er möchte als erstes mit seiner Frau ins Bett, weil er war ja jetzt ganz lange im Koma.
Also er will.
Ja.
Okay.
Ja.
Das musste ich jetzt gerade kurz klarstellen.
Ja. Also der fällt halt voll drauf auf diese Lüge des Lords rein und will dann mit dieser Frau ins Bett. Die sagt, die falsche Frau vertröstet ihn dann aber erstmal und sagt so, nee, das hat noch Zeit, lass uns mal so ein paar lustige Theaterstücke schauen. Es ist eine Schauspieltruppe in der Stadt. Cut. Erste Szene vorbei. Zweite Szene.
Warum?
Ich weiß nicht, warum ich es blätter. Ich hoffe einfach, weiß ich nicht.
Gibt es dir ein besseres Gefühl? Dann mach's.
Ja, es gibt mir einfach ein viel besseres Gefühl. Okay. Aber das wollte ich gar nicht. Nee, warte. Nicht zweite Szene. Das war erste und zweite Szene in einem.
Okay.
Erster Aufzug.
Mhm.
Ganz anderes Setting. Wir sind in Padua.
Sorry. Sie unterstreicht das
mit meinen Händen.
Gesten. Das ist mein ganz bildlich sehen.
Wir treffen Lucenzio. Wir sind in Italien. Ich hoffe, das war sehr italienisch ausgesprochen.
Lucenzio.
Er ist Sohn eines reichen Kaufmanns und kommt eigentlich aus Pisa. Und hat seinen Diener Tranio dabei.
Mhm.
So, die kommen dann nach Padua, weil Lucenzio dort Philosophie studieren soll, sagt sein Vater. Aber Tranio redet ihm die ganze Zeit so, studier doch, was du möchtest und nicht, was dein Vater sagt. Das ist auch schon so, ne? Dann geht's weiter. Es laufen, also wir sind in der gleichen, mhm, im gleichen Setting. Es laufen Baptista Minola, Hortensio und Gremio an denen vorbei. Mhm. Und unterhalten sich über die Avancen, die Hortensio und Gremio machen, weil die wollen die jüngere Tochter von Baptista Minola, Bianca, heiraten. Mhm. Vielleicht solltest du, ich versuche, die haben alle nicht gleiche Namen, aber es wird gleich vielleicht ein bisschen kompliziert.
Okay, sei bisher gefasst. Bin ich noch im Boot.
Bisher, ne? Also Hortensio und Gremio wollen Bianca heiraten. Mhm. Aber Baptista Minola sagt, ihr könnt Bianca nur heiraten, wenn Katharina, meine erste Tochter, verheiratet ist. You see Parallelen?
Yes, I see the Parallelen.
Genau. Ich muss umblättern. So.
Ah, die heißen ja auch wirklich so. Das fällt mir jetzt gerade auf.
Ja, nicht.
Bianca und Kat.
Ach so, ich dachte Hortensio. Ich wollte gerade sagen, heißt doch keine Hortensio. Könnten wir vielleicht gleich, egal. Genau, also er sagt, erst wenn Katharina verheiratet ist, könnt ihr Bianca, also einer von euch Bianca heiraten. Mhm. Aber die sagen halt, ja, aber Bianca ist so ein Satansbraten, die ist total störrisch, die wird nie jemand heiraten wollen. Mhm. Dann, weil die Männer halt so anfangen, so blöd über Katharina zu reden, schickt Baptista Minola Bianca wieder ins Haus. Mhm. Die waren auch natürlich dabei.
Mhm.
Und dann fragt er sich halt so, sagt er so ein bisschen, ja, er muss jetzt halt einen Lehrer für Bianca finden, weil die wird das Haus jetzt nicht mehr verlassen, bis Katharina verheiratet ist und so. Und der sagt, okay, jetzt muss ich einen Hauslehrer für sie finden. Weiter geht's, nächste Szene. Hortensio und Gremio wollen sich zusammentun erstmal, um halt für obwohl sie beide für Bianca schwärmen, wollen die diese Fehde erstmal zur Seite legen, um halt für Katharina einen Mann zu finden.
Mhm.
So. Da Baptista Minola und so ja an Lucenzio und seinem Diener Tranio, habe ich den erwähnt, den Diener Tranio?
Mhm.
Okay. Vorbeigelaufen sind, hat Lucenzio bei Bianca gesehen und sich verliebt, schockverliebt, sofort.
Mhm.
Und hat jetzt den Plan, er will Lehrer für Bianca werden, damit er ihr nahe kommen kann.
Mhm.
Dafür soll aber Tranio Lucenzios Rolle einnehmen. Hier fängt's an, der Rollentausch.
Mhm.
Damit halt, weil Lucenzo hat halt Verpflichtungen. Er muss studieren, muss Leute kennenlernen und so, ja, weil er ist ja, ne, reicher Sohn und so. Also Tranio wird zu Lucenzio und Lucenzio wird zu Biondello.
Warum wird denn Lucenzio auch noch zu einem anderen?
Damit es noch verwirrender ist.
Okay.
Der wird zu Biondello, dem Diener und Lehrer.
Jetzt habe ich ein kurzes Verständnisproblem.
Ja.
Weil Lucenzio will also Lehrer werden für sie.
Ja.
Aber hat keine Zeit und schickt seinen Diener.
Nee, sein Diener wird Lucenzio, studieren geht.
Der studieren geht?
Genau.
Ach so.
Der Diener Tranio, der soll studieren gehen, der ist trotzdem immer noch da.
Ach so.
Genau, also Tranio wird zu Lucenzio, um Lucenzios Rolle beim Studieren einzunehmen.
Ach so, aber nicht als Lehrer.
Nee, nicht als Lehrer.
Weil ich dachte, er soll die Rolle, dann habe ich nämlich eben gedacht, wohin soll das denn führen? Dann kommt der Diener und dann verliebt sie in den Diener und dann am Ende sagt er, ich bin der richtige Lucenzio. Hast dich in meinen Diener verliebt, aber du hast dich in den Namen verliebt, deswegen.
Warte.
Ja, okay.
Also, ne, wir nennen ihn jetzt ab jetzt Lucenzio den Lehrer.
Lucci,
dem Lehrer. Nee, das ist okay. Also, und dann kommt Petruccio.
Ja.
Der ist aus Verona. Der reist nach Padua ein mit seinem Diener Grumio. Grumio, habe ich das richtig aufgeschrieben? Grumio. Der besucht dort Hortensio, seinen alten Freund.
Ja, okay.
Und Petruccio ist auf der Suche nach einer Frau und er ist null wählerisch. Er mag sie auch widerborstig und hässlich und ist Hauptsache reich.
Okay.
Ist seine Aussage. Hortensio verkleidet sich als Lucio. Deswegen können wir ihn nicht Lucio
nennen. Ah, verstehe. Mhm.
Und will Musiklehrer für Bianca werden, damit er Bianca weiterhin nah sein kann.
Ja, okay. Ja.
Und kommt natürlich auch auf die Idee, Petruccio will eine Frau, denkt dann auch mal dran, ne?
Ja. Ja.
Mhm. Nächste Szene. Katharina und Bianca streiten sich, weil Katharina will von Bianca wissen, welchen Mann sie besser findet.
Mhm.
Dann geht der Vater dazwischen und alle Männer erscheinen.
Also wirklich erscheinen.
Die kommen dahin. Die kommen da einfach hin. Alle.
Auch alle ihre alter Ego.
Alle. Allesamt. Petruccio bekundet Interesse an Katharina.
Ja.
Und stellt Lehrer Lucio, also eigentlich Hortensio, vor. In meinem Kopf macht das keinen Sinn, weil Hortensio war ja schon beim Vater bekannt.
Mhm.
Aber wir hinterfragen nichts. Ja. Ne? Also, Petruccio stellt dann halt Lucio, dem Lehrer, also Hortensio, vor und sagt, hier, das ist der Lehrer für Bianca. So, und Gremio stellt Lehrer Lucenzio, der dann ja Bion Dello heißt, vor. Und die gehen dann zu Bianca, die beiden.
Mhm.
Währenddessen stellt Tranio sich als Lucenzio vor und hält halt um Biancas Hand an.
Auch. Ach, direkt auch.
Ja, beim Vater auch. Gesundheit.
Entschuldigung.
So, dann fragt Petruccio nach der Mitgift für Katharina. Und der Vater warnt vor Katharina und sagt, sie ist total widerspenstig und so. Und die reagiert auch mit so Spott und Schlägen und Beleidigungen. Also so richtig, okay, so richtig extrem. Und Petruccio verbietet ihr dann den Mund und sagt, jetzt wird geheiratet.
Oh.
Und am nächsten Sonntag ist die Hochzeit. Und der behauptet auch, Petruccio behauptet dann auch, als er dann bei Bianca, als sie zusammen, also der geht dann halt auch zu Bianca, um sie kennenzulernen. Und dann sind die kurz zu zweit. Und da ist sie halt so widerspenstig. Aber wenn er dann, als er dann zurückkommt, Katharina, oh mein Gott.
Weil ich wollte gerade sagen, was macht er mit Bianca?
Also als er dann bei Katharina war, war sie halt so widerspenstig. Und er behauptet dann später bei den anderen, nee, die wäre total zahm gewesen, als sie zu zweit waren und so.
Ja.
Ja, also Hochzeit am nächsten Sonntag. So, steht fest.
Mhm.
Dadurch fängt der Streit um Bianca wieder an. Und die Lösung des Vaters ist, wer die größte Hochzeits-, also die größte Mitgift, nee, Mitgift gibt nur die Frau. Wer am meisten bieten kann, reichtummäßig oder hier, ich habe das Haus da, das Land da, der kriegt Bianca.
Mhm.
Und die Männer übertrumpfen sich jetzt. Der eine sagt, ich habe das Landhaus da, der andere da und bla. Und dann kriegt Tranio, der ja Lucenzio spielt, kriegt die Zusage. Aber der Vater will noch einen Zeugen für den Reichtum. Also
das mit Tranio? Tranio heißt er. Mit Tranio und Lucenzio verwirrt mich immer noch.
Ja, was?
Warum kriegt denn Tranio jetzt? Der hat doch nur Lucenzio zum Studieren gespielt und nicht zum Lehrer.
Ja, aber er muss ja auch die Hand um Bianca anhalten, also Tranio, weil Lucenzio will ja Bianca trotzdem noch heiraten. Keiner, also.
Ja, okay.
Im Hintergrund gestehen Lucenzio und Hortensio, die ja die Lehrer da spielen, für die gerade beide nacheinander die Liebe zu Bianca. Also die
der
sagen,
eine
ich
Musik
liebe
ne,
dich.
Und der andere,
Mathe und so. Ich liebe dich. Und der andere sagt auch, ich liebe dich. Und ne? So, jetzt kommen wir zur Hochzeit.
Von
Petruccio und Katharina. Petruccio erscheint viel zu spät und in zerrissenen Kleidern und mit einem kranken Pferd und der Vater ist schon so, was soll das denn, bla bla bla, aber der sagt, ja, sie heiratet ja nicht meine Kleider, sondern mich.
Ja.
Und der benimmt sich auch irgendwie total schrecklich und also ist total, ja jetzt, heutzutage würde man sagen, asozial, so, ihr gegenüber auch. Und, ja, die Hochzeit, also der beschimpft die auch und später berichtet auch Hortensio von der Hochzeit und sagt, dass das ganz schrecklich war, wie Petruccio sich verhalten hat. So, dann reisen die beiden jetzt zu Petruccios Haus und die Diener haben so ein bisschen Angst, weil die von Katharina so ganz schlimme Sachen gehört haben, aber die ist ganz freundlich plötzlich zu den Dienern. Und jetzt ist Petruccio halt total scheiße zu den Dienern und beschimpft die und sagt, das Essen wäre scheiße und tobt vor Wut richtig. Und dann sagt er.
Vermutung. Die haben auch die Rollen getauscht.
Ja, dann später im Schlaf, dann gehen die halt ins Schlafzimmer und er sagt halt irgendwie so, er will sie jetzt domestizieren, wie so ein Vogel, damit sie ja, bis sie zahm und folgsam ist.
Okay.
Ja. So, Hortensio, nächste Aufzug. Hortensio schwört jetzt Bianca ab, weil sie offenkundig mit Lehrer Lucenzio flirtet, turtelt.
Lehrer Lucenzio ist der richtige
Lucenzio. Ist der richtige Lucenzio, genau.
Gut, ja.
Also Hortensio will nichts mehr von Bianca. Der ist raus aus dem Game. Und dadurch ist der Weg frei für Lucentio. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil am Anfang hatten ja Hortensio und Gremio um Biancas, aber
wo ist Gremio?
Wo ist Gremio, fragt man sich.
Auf der Strecke geblieben.
Ja. Also Lucentios Weg ist frei und er will Bianca jetzt heimlich heiraten. Mhm.
Ach so, weil er
nächste,
ja, heimlich war, ja.
Ja, ich versuche das auch, das, da sind immer wieder noch mehr Sachen, aber
okay,
das ist
ja,
sonst.
Ja, ja, ja.
Hortensio, ja, wieder woanders, wird jetzt nochmal Zeuge von Petruccios Verhalten gegenüber Katharina.
Mhm.
Und in dieser Szene sieht man, wie Katharina, sieht man, also in Anführungszeichen, sieht man, wie Katharina sich geschlagen gibt und sagt, sie stimmt Petruccio jetzt bei allem zu.
Mhm.
Also, ne?
Ja.
Weiter. Kommen wir zurück zu Tranio, der Fake-Lucentio. Der hat jetzt einen Magister aufgetrieben, der sich als Lucentios Vater ausgeben soll. Weil er den richtigen ja nicht holen kann, weil Tranio ja nicht der richtige Lucentio ist.
Ja.
Also holt er sich einen Fake-Vater, der bestätigt das alles, dann wird die Mitgift gezahlt.
Ja.
Dann steht der Hochzeit nichts mehr im Wege. Und Bianca und der richtige Lucentio heiraten heimlich.
Ja.
So, dann kommt der richtige Vater von Lucentio, Vincenzio.
Das finde ich gut.
Taucht plötzlich auf und alle sind so, tun erst so, nein, wir kennen dich nicht, wer bist du, du bist ein Irrer.
Mhm.
Dann kommt aber Lucentio und die ganze Sache fliegt auf.
Alles.
Alles fliegt auf. Schlussszene. Es gibt ein Festessen bei Lucentio mit allen.
Ja.
Mit den jeweiligen Frauen. Lucentio und Bianca. Ich habe den Mann von, wie heißt denn jetzt nochmal der Mann von Katharina?
Patricio? Nee.
Nee.
Ich habe die ganze Zeit.
Petruccio.
Weißt du, was das Ding ist? Ich versuche mir die ganze Zeit, das einfach vorzustellen mit den Leuten von 10 Dingen, die ich an dir hasse, damit es einfacher wird. Aber deswegen habe ich auch Patricio gesagt, weil der da, glaube ich, ja Patrick heißt oder Pat oder so, klar.
Also, Patricio und Katharina.
Ja.
Lucentio und Bianca. Und Hortensio hat inzwischen irgendeine Witwe da geheiratet.
Ah ja.
Die sind da auch da. Die Männer sind da, die Frauen sind in einem anderen Raum. Und dann kommt jetzt so diese Endszene, dass alle wetten, wessen Frau zuerst kommt, wenn sie rufen. Und alle, ne, also jeder sagt, irgendwas irgendwie seine oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, was glaubst du, welche Frau kommt zuerst?
Die wetten bestimmt, dass Bianca zuerst kommt, aber es kommt zuerst Katharina?
Katharina. Korrekt. Und dann möchte ich dementsprechend den letzten Monolog von Katharina vorlesen. Der ist etwas länger.
Ja.
Und
ich horche.
Petruccio nennt sie auch irgendwie Kettchen und so irgendwie, also.
Mhm. Vorhang auf.
Ganz so, ja. Katharina. Pfui, pfui. Entrunzle diese drohende Stirn und schieß nicht Zornpfeil aus diesen Augen. Verwundet deinen König, Herrn Regierer. Das tötet Schönheit wie der Frost die Flur, zerstört den Ruf, die Wirbelwind die Blüten, und niemals ist es recht noch liebenswert. Ein zornig Weib ist gleich getrübter Quelle, unrein und sumpfig, widrig ohne Schönheit. Und ist sie so, wird keiner noch so durstig, sie würdgen einen Tropfen draus zu schlürfen. Dein Ehemann ist dein Herr, ist dein Erhalter. Dein Licht, dein Haupt, dein Fürst, er sorgt für dich und deinen Unterhalt, gibt seinen Leib Müskelarbeit preis zu Land und Meer, wacht Nächte durch in Sturm und Tag in Kälte, wenn du im Haus warm und sicher ruhst, und fordert zum Ersatz nicht andern Lohn, als Liebe, freundlich Blick und Gehorsam. Zu kleine Zahlung für so große Schuld, die Pflicht, die der Vasall dem Fürsten zollt, die ist die Frau auch schuldig ihrem Gatten. Und ist sie trotzend launisch, trüb und bitter und nicht gehorsam billigem Gebot, was ist sie als ein tückischer Rebell, sündger Verräter an dem lieben Herrn? Wie schäme ich mich, dass Frauen so albern sind? Sie kündigen Krieg und sollen knien zum Frieden. Oh, dass sie herrschen, lenken, trotzen wollen, wo sie nur schweigen, lieben, dienen sollen. Oh, wollen, das erste Mal wollen. Weshalb ist unser Leib zart, sanft und weich, kraftlos für Mühe und Ungemach der Welt, als dass ein weiches Herz, ein sanft Gemüt, als zarter Gast die zarte Wohnung hüt. O Gott, ihr Eingesinn schwacher Würmer, mein Sinn war hart wie einer nur der eurer, mein Herz so groß, mein Grund vielleicht noch besser. Ich würde hier mein Verstand eher sagen. Mhm. Also mein Herz so groß, mein Verstand vielleicht noch besser. Um Wort mit Wort, um Zorn mit Zorn zu schlagen. Jetzt sehe ich's, unsere Lanzen sind nur Stroh. Gleich schwach wir selbst, schwach wie ein hilflos Kind, scheinen wir nur, was wir am mindesten sind. Drum dämpft den Trotz, beugt euch dem Mann entgegen. Ihm unter seinen Fuß die Hand zu legen. Wenn er's befiehlt, zum Zeichen meiner Pflicht, verweigert meine Hand den Dienst ihm nicht. Warte.
Okay.
Dann sagt Petruccio, das nenne ich eine Frau. Küss mich, mein Mädchen.
Gut, also. Mhm. Wir machen es Shakespeare nicht nach, definitiv. Da bin ich lieber türkische Rebellen.
Ja.
Auf jeden Fall. Nee, ach Gott. Ah, Patriarchat lässt grüßen, ne?
Ja, ja finde ich auch. Aber ich finde es gut, wie das halt in der heutigen, also ja, das war ja da, auch, viele sagen, man weiß nicht, ob man das halt gesellschaftskritisch sehen kann, aber ich denke mir, also ich glaube nicht, dass Shakespeare hat eine 8 Jahre ältere Frau geheiratet, als ob die vor ihm gekuscht ist, hat.
Wer weiß, ja? weiß man nie.
Ich hoffe nicht.
Liebe Elm.
Liebe Elm, ja.
Aber ich finde, klar, es ist, und ich verstehe auch immer noch nicht den Sinn dahinter, dass hier Lucentius Diener sich als der und.
Ja, weil Lucentio ja um Biancas Hand anwandeln wollte und Angst hatte.
Ach, er konnte, ach so, weil er als Lehrer das nicht kann.
Ja, Lehrer kann er ja nicht. Er ist ja ein armer Diener und Schlucker.
Aber es macht ja trotzdem keinen Sinn, weil dann hält ja jemand um die Hand an, der er gar nicht ist. Ah, oder hält der Dingens dann im Namen von Lucentio und sagt, ach,
nein, der hat ja getan, als wäre er Lucentio.
Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn.
Ich weiß, ja, macht das je Sinn? Das hat nichts Sinn gemacht. Geh doch einfach als Lucentio hin und sag, hey, ich bin reich, ich bin eine Tochter. Ja, scheinbar wollte der Vater ja nur, dass die Leute Geld haben.
Ja, das stimmt.
Von daher, oder Land.
Oh Mann. Naja.
Ja, das war verwirrend und es war schwierig, das auch mit Zusammenfassungen aus dem Internet.
Ja, nochmal zu Dingen nochmal auf runterzubrechen. Ja.
Ja.
Selbst wenn man das, finde ich, gelesen hat und verstanden hat vielleicht damals, ne, also es war schon nicht, hast du wahrscheinlich auch damals
Theater
auch
Theater AG.
Ja.
Wann war das?
Ja, okay.
10. Klasse oder so.
Ja. Aber selbst wenn man das dann und nochmal liest oder nochmal sich Dinge, dann denkt man so, hä?
Ja, wir haben es ja nicht mal aufgeführt. Also das war der erste Gedanke, aber dann waren wir nicht so viele Menschen. Dann haben wir Oscar Wilde aufgeführt, habe ich das erzählt?
Ah ja, stimmt.
Nee, das also so viele Namen und dann heißen die halt auch alle so ähnlich.
Gremio, besten fand ich Lucentio Tranio, und Lucentio, sein Vater Vincenzio.
Ja.
Naja, okay. Naja. So, jetzt kommen wir.
Ganz, ganz kurz.
Ganz, ganz kurz, weil, ne? Aber irgendwie ist es
fehlen.
Ja, es darf nicht fehlen.
Ja.
Ich, um es einzuleiten, lese ich einfach den Prolog vor. Ich finde, das ist nämlich ziemlich gut. Der Chor tritt auf.
Okay, sorry.
Ich dachte gerade, du nimmst das Mikro in den Mund. So sah das aus. Okay. Zwei Häuser in Verona, würdevoll. Wohin als Szene unser Spiel euch band? Erwecken neuen Streit aus altem Groll. Und Bürgerblut befleckt die Bürgerhand. Aus beider Feinde unheilvollem Schoß entspringt ein Liebespaar. Unstern bedroht. Und es begräbt ein jämmerliches Los. Der Väter lang gehegten Streit ihr Tod. Wie diese Liebe nun dem Tod verfiel, der Eltern wütend, immerfort erneut, erst in der Kinderende fand sein Ziel. Das lehrt 2 Stunden euch die Bühne heut, wollt ihr geduldig euer Ohr dem leihen, wollen wir es von Mängeln, wo es noch Not, befreien. Es geht um Romeo und Julietta.
Warum tue ich jetzt nicht gerecht?
Romeo und Julia. Ja. Gut.
Da packt sie das Buch weg.
Da packe ich das Buch weg. Also, ich halte es auch ganz kurz, weil ich denke, vielen ist die Geschichte ja auch eigentlich ein Begriff.
Ja.
Wie in dem Prolog schon angedeutet, geht es um 2 verfeindete Familienhäuser. Und zwar um die Capulets und die Montagues. Montagues. Ich habe immer Montague im Kopf, weil ich immer die Verfilmung im Kopf habe. Und da sagen die immer Montagu.
Gew.
Genau, die sind auf jeden Fall im Streit. Und Romeo ist ein Montagu und Julia ist eine Capulet. Und es gibt dann halt, also ich sage jetzt nicht, wen es alles noch gibt, aber wer wichtig ist, ist eigentlich Mercutio. Das ist der, das ist ein Verwandter des Prinzen von Verona und Romeos Freund. Also sie sind Homies. Und ja, es gibt zum Beispiel auch noch Bimbulio, das ist der Montagu, der Neffe von Montagu und Romeos Freund auch. Und dann gibt es halt, wer auch wichtig ist, ist Tybalt. Das ist der Neffe der Gräfin Capulet. Also der steht auf der Seite der Capulets. Ja, und dann gibt es halt auch noch einen Geistlichen, sage ich jetzt einfach mal, damit es ein bisschen einfacher auch ist. Und noch andere Leute. Bedienstete gibt es noch und Pagen und was weiß ich, genau. Und es gibt auch noch eine Amme. Julia hat eine Amme, Juliens Amme. Genau, und eigentlich ist es so, am Anfang ist eigentlich Romeo in eine andere verliebt und sein Herz verzehrt sich eigentlich nach einer anderen. Dann ist es so, die gehen irgendwann auf den Ball von den Capulets, also die hier Mercutio ist dabei und Benvolio, ist das richtig? Benvolio, heißt der so? Benvolio, doch, ist richtig. Benvolio und halt Romeo und dann gehen die auf diesen Dingens und da lernt er dann Julia kennen. Und es ist halt echt Liebe auf den ersten Blick, die sind total, ne? Und am Anfang ist ihnen halt noch nicht bewusst, dass sie die verfeindeten Familien sind. Ja, auf jeden Fall kommen sie sich näher. Ja. ja, und irgendwann wird den beiden das halt klar und dann gibt es diese berühmte Balkonszene, wo er nochmal zum Balkon von ihr kommt und dann sie sagt, where are you, my Romeo? Und ne, ja, ganz schön. Ja, auf jeden Fall.
Ich war bei Julias Balkon.
Ich auch. Ich habe Julia sogar einen Brief geschrieben und habe eine Antwort bekommen. Leute, also wenn ihr mal in Verona seid, ihr könnt wirklich einen Brief da reinstecken, ihr kriegt eine Antwort.
Krass.
Auch in jeder Sprache, glaube ich, der Welt. Die haben da nämlich unterschiedliche Sprachen. Also die haben für jede Sprache jemanden da. Das ist wirklich richtig cool. Ich habe das nie gedacht, ich kriege eine Antwort. Aber ein paar Wochen später kam ein Brief aus Italien. Richtig schön. Cool. Und die geben sich richtig Mühe. Also die antworten auch wirklich
auf das. Hast du den noch?
Ja.
Foto?
Nee, ist ein bisschen private.
Oh.
Also ja, ich habe über Liebe geschrieben. So? Ja, das könnte ich gucken. Ja.
Irgendwas.
Ja. Natürlich habe ich an Julia über Liebe geschrieben.
Natürlich.
Und sie hat mir auch über Liebe zurückgeschrieben. Naja, back to the story. Genau, auf jeden Fall soll dann auch Julia verheiratet werden, aber das möchte sie natürlich nicht. Und dann regeln Romeo und Julia es so, dass sie heimlich im Nichtwissen ihrer Familie heiraten. Also dazu benutzen die auch die Amme von Julia, dass die so Botschaften hin und her sendet. Und Romeo geht halt immer zu so einem Pfarrer und der traut die dann. Und dann sind sie halt verheiratet. Und dann soll halt die Hochzeit eigentlich kommen. Und sie möchte das aber eigentlich nicht. Und es kommt dann halt im Hintergrund immer wieder zu so, dass die Capulets auf die Montagues treffen und irgendwann kommt es zu einer Auseinandersetzung und eine Auseinandersetzung zwischen Mercutio, dem Freund von Romeo, und Tybalt, dem Neffen von Julias Mutter, also Julias Cousin.
Mhm.
Cousin. Genau, kommt zum Dingens und Romeo will dazwischen gehen und sagt so, ja, wir sind eine Familie, bla bla bla, und lass uns doch diese Fehde beenden und was weiß ich. Und es passiert aber nicht und Mercutio stirbt. Also wird von Tybalt erschossen, aber nein, er wird nicht erschossen, das ist nur bei der Verfilmung so. Erstochen. Genau. Und dann weil Romeo wird dann richtig wütend und übt dann Rache an Tybalt und bringt Tybalt um. Und dann muss er halt ins Exil, weil der wird dann der Stadt verbannt. Genau. Und dann geht er nochmal eine letzte Nacht zu Julia und flieht dann tatsächlich, also begibt sich auch ins Exil. Und dann ist es halt so, dass in der Zeit Julia verheiratet werden soll und sie will aber nicht und geht zu dem Pfarrer und fragt ihn, der heißt bei denen ganz übrigens nicht Pfarrer, das heißt da nicht, das heißt, ich sag die ganze Zeit Pfarrer, ein Franziskaner. Das ist Franziskaner. Geh zu diesem Franziskaner und fragt ihn um Rat und er sagt so, ja, ich kann dir, wir können dir so ein Gift geben, dass du einschläfst und dann werden die halt denken, du bist tot. Und dann ist das aber, also das ist wirklich so, dass ihr Atem dann aussetzt und sie ganz kalt wird und so. Und die wollen dann halt eigentlich den Plan machen, dass Romeo Bescheid weiß. Also sie schicken einen Brief zu Romeo, damit er Bescheid weiß. Die wollen das halt so machen, dass sie den Tod faked, damit sie dann mit Romeo natürlich zusammen sein kann.
Abhauen kann.
Ja, aber Romeo erhält diese Botschaft nicht. Also es kommt nicht dazu, dass das Ding ist. Und dann hört er irgendwann nur von ihrem Tod, weil ich glaube, es ist tatsächlich, wie heißt der denn nochmal?
Heißt.
Es gibt noch so einen Freund von ihm, der das nämlich berichtet, weil der sieht sie nämlich und erzählt das dann Romeo. Und Romeo weiß ja nicht, dass es nur gefaked ist. Und dann kommt er wieder zurück in die Stadt und muss sich da natürlich auch irgendwie verstecken, weil er ja eigentlich gesucht wird. Und ja, dann sieht er halt seine Julia und denkt, sie wäre tot.
Der Arme.
Ja, und dann bringt er sich halt auch um, weil er so traurig ist. Und in dem Moment, wo er sich umbringt, wacht Julia wieder auf, sieht ihren Romeo auch neben sich liegen.
Romeo.
Und bringt sich dann daraufhin auch um.
Tragisch.
Ja. Also irgendwie finde ich das ist halt schon, das ist ja irgendwie so die tragischste Liebesding. Sie wurde ja auch, weiß auch nicht, wie oft adoptiert. Und ja, und wirklich empfehlenswert ist der Film von Baz Luhrmann von 1996. Finde ich nämlich, da ist diese Szene so dramatisch. Man ist die ganze Zeit so, weil sie bewegt sich halt und er sieht das immer nicht. Und dann, sieh doch hin, habe ich das erste Mal und das zweite Mal und dritte Mal wahrscheinlich auch, habe ich echt richtig mitgefiebert. Ich dachte mir so, guck doch einfach hin, du weißt ja, was passiert, aber trotzdem.
Ja. Man kann es ja noch ändern.
Genau, das ist eigentlich so die Grundstory, die da passiert. Und
die man ja auch, also selbst wenn man das nicht
gelesen hat, selbst dann kennt man es, ja. Ich habe das tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, wann ich das gelesen habe. Ich glaube, so kurz nach dem Abi habe ich das einfach mal privat mir reingezogen. Ich wollte noch irgendwas sagen. Tatsächlich zu Romeo und Julia. Aber ich weiß es gerade nicht.
Hast du?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das. Baz Luhrmann habe ich gesagt. Ach so, vielleicht wisst ihr, was auch interessant ist. Die Handlung umfasst tatsächlich nur 5 Tage und spielt auch in Verona.
Ja, das war.
Ja, stimmt, haben wir eben drüber gesprochen.
Ja, aber 5 Tage, das wusste ich nicht.
Ja, das ist ziemlich kurz. Und die waren ja sehr, sehr jung noch. Ich habe ja früher immer gedacht, dass Romeo und Julia so, weiß ich nicht, so 20 sind oder so, aber ich glaube, die sind ja 14.
Ja,
sie ist auf jeden Fall, glaube ich, 14. Naja, ne. Auf jeden Fall ist es sehr schön.
Ja. Haben wir noch ein paar Facts?
Ja, ich droppe noch ein paar Facts zu Shakespeare.
Shakespeare.
zu Shaky. Hamlet, die Figur Hamlet, ist die Shakespeare-Figur, die am meisten Text und am meisten Monologe von allen hat. Ganz berühmt ist der Satz to be or not to be, that is the question. Das ist auch aus Hamlet tatsächlich. Und was wir eben schon angedeutet haben.
Das ist Paul im Staate Dänemark.
Ist auch aus Hamlet.
Okay.
Was wir eben schon angedeutet haben, dass trotz jahrhundertelanger Forschung weiß man sehr, sehr wenig über Shakespeare. Ja. Also dass man echt, also es gibt auch immer noch Literaturwissenschaftler, die bezweifeln, dass wirklich Shakespeare das alles geschrieben hat. Gibt es ja immer noch ja so ein paar Gerüchte.
Ja.
Und was auch interessant ist, er hat halt echt neue Wörter erfunden. Zum Beispiel hat er Substantive einfach zu Adjektiven gemacht. Bloody zum Beispiel.
Ah, krass.
Mhm.
Das habe ich gar nicht mehr im Kopf.
Er hat halt zum Beispiel Verben als Substantiv benutzt.
Substantiv,
so. Ja. Oder er hat halt ganz neue erfunden. Ich habe ein Beispiel, irgendwie Courtship. Ist wohl ein Liebeswerber und das hat er wohl erfunden.
Mhm.
Ja. Was auch interessant ist, die Sonetten sind einem W.H. gewidmet und bis heute weiß keiner, wer das ist. Und da sind nämlich auch so ein paar Fragen, ob das ein Mann war oder nicht. Oder,
ja,
ne?
Man Also es gibt ja auch das Gerücht, dass er bisexuell war.
Genau, ja, so. Das habe ich auch gelesen. Ja, und zu dem Geburtsdatum hatten wir eben schon gesagt, das hatte ich auch noch aufgeschrieben, aber das ist auch noch so ein Fact. Ja, nur kurz ein paar interessante Sachen. Ja. Hast du noch was oder soll ich zu meiner Überraschung kommen?
Ich glaube, du kannst zu deiner Überraschung kommen.
Meine Überraschung ist nämlich, ich habe ja irgendwann, glaube ich mal, ich habe das, glaube ich, in der Gedichtfolge erzählt, ne? Kann das?
Ja, ich glaube, das...
Ich habe in der Gedichtfolge nämlich erzählt, dass ich als Sechstklässlerin oder so im Deutschunterricht, als die Lehrerin meinte, ja, wer fertig ist mit den Aufgaben, kann gerne ein Buch, wenn er dabei hat, das rausholen, einfach mal Shakespeare Sonetten rausholte. Meine Lehrerin war ganz beeindruckt. Und ich konnte zu der Zeit eine Sonette auswendig. Kann ich leider nicht. Und ich habe letztens einfach mal diese Reklamausgabe aus meinem Regal gezogen, als klar war, dass wir Shakespeare machen. Und es klemmte wirklich ein kleiner Zettel in dieser Seite, in der Sonette, die ich auswendig konnte. Und ich werde diese Sonette jetzt nämlich vorlesen. Ich fand's auch
witzig. Nur für euch.
Ich weiß auch nicht, warum ich die auswendig gelernt habe. Ich glaube, ich habe einfach so geguckt, ein bisschen rumgeblättert und habe geguckt, oh, die finde ich irgendwie cool, die lerne ich jetzt auswendig.
Ist ja auch genau in der Mitte, ne?
Ja, stimmt eigentlich, ne?
Du hast einfach aufgeklappt.
Ja, wahrscheinlich. Okay, ich lese es aber auf Deutsch vor. Ich habe es damals auch auf Deutsch auswendig gelernt, deswegen lese ich es auf Deutsch. Jetzt müsst ihr damit
leben. Mhm. Oh, warte mal kurz, bevor, ja.
Okay, es ist die Sonette oder... Das Sonett. 115. Die Verse, die ich früher schrieb, sind Lügen. Als liebte ich dich bereits mit höchster Glut. Wie ich's verstand, so musste es mir genügen. Was wusste ich denn, wie Brand und Flamme tut? Jedoch die Zeit, die millionenfach in Eide schleicht, an Königsworte rührt, die Schönheit runzlig macht, den Starrsinn schwach, die reinsten Geister schlimme Straßen führt. Durft ich in Angst vor solcher Grausamkeit nicht sagen, jetzt lieb ich dich aufs Höchste? Mich sichern vor der Zeit Unsicherheit, bang vor der Zukunft, krönte ich das Nächste. Lieb ist ein Kind, der irrt, der dies vergisst, erwachsen nimmt, was noch im Wachstum ist.
Ach, wunderschön.
Es ist aber auch echt ein schönes.
Soll ich mal kurz die englische Variante sehen?
Natürlich, klar. Schon wieder reinmachen, ne?
Hier, warte, wo? Ach, das steht dann daneben.
Mhm.
Sorry.
Schön.
Ich muss mal kurz lesen hier. Das hättest du auch hingekriegt, ne?
Ja, komm. Aber es ist total krass, wie das Gehirn sich an sowas erinnert.
Ja.
Also, weil, ne?
Wie das dann auch wieder so, du weißt, was als nächstes.
Ja. Schön.
Ja. Wunderschön. Wunderschön.
Haben wir euch ein bisschen über Shakespeare
bisschen, kurz, ganz bisschen.
Ja, ganz bisschen.
Vielleicht machen wir irgendwann mal einfach noch so eine, weiß ich nicht, Hamlet-Folge oder eine Macbeth oder eine Othello oder.
Oder was auch immer.
Was auch immer.
Ja gut, dann wünschen wir euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend,
Sonntag.
Einen schönen Sonntag.
Ihr müsst das natürlich, ihr hört das direkt Sonntag, 12 Uhr nachts.
Ich kenne Leute, die das um diese Uhrzeit hören.
Deine Mutter?
Grüße gehen raus an meine Mutter. Freut sie sich wieder. Ja, ich sag tschö. Und die Angelina hat noch ein sehr kurzes, prägnantes, aber ich finde sehr passendes Endzitat. Ciao.
Der Rest ist Schweigen. Mhm.